Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Thematisch schließen wir heute an die letzte Episode an. Da haben wir über den Umgang mit blutverdünnender Medikation perioperativ gesprochen und uns dabei auf die Leitlinie, sozusagen den ganzen Rest zusammenfassen, der für uns als Kardiologen und Kardiologinnen in unseren Augen wichtig ist.
Genau, letztendlich ist es eine relativ häufige Fragestellung, wenn man schon ein bisschen im fortgeschrittenen Stadium ist, wie ist die OP-Fähigkeit bei einem Patienten? Und da ist es schon mal wichtig zu unterscheiden, dass es ein patientenbedingtes Risiko gibt und ein OP-bedingtes Risiko. Bezüglich dem OP-bedingten Risiko gibt es in der Leitlinie, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, so eine Tabelle mit einer Einteilung, die OP hat ein geringes Risiko, mittleres chirurgisches Risiko oder ein hohes Risiko. Und dann gibt es eben, wie gerade erwähnt, die Patientenfaktoren. Da gehört das Alter dazu, kardiovaskuläre Vorerkrankungen, kardiovaskuläre Risikofaktoren, die man eben beachten muss und dann anhand derer auch noch ein bestimmtes Risiko hat. Und je nach Risiko muss man dann eben präparativ noch Diagnostik anschließen. Was natürlich relativ simpel ist schon, wenn ich ein hohes Patientenrisiko habe und ein hohes OP-Risiko, dann wird auch das gesamte Risiko für den Patienten sehr hoch sein. Aber auch da gibt es eben Sachen, die man beachten muss. Zum Beispiel, dass man Antihypertensiva pausieren kann. Da wollen wir dann später mit ein paar Fällen noch genauer drauf eingehen. Wichtig ist, dass wir als Kardiologen nicht entscheiden, ob eine OP stattfindet oder nicht. Das ist letztendlich die Entscheidung, also aus unserer Sicht, sagen wir mal so, vom Operateur und vom Anästhesisten. Die Kardiologen kommen ja immer erst ins Spiel, wenn dann in den Aufnahmeblättern irgendwie eine KHK oder irgendeine Herzinsuffizienz auftaucht, ne? Wichtig ist, dass man nicht nur die kardialen Sachen optimieren muss, man muss auch auf so Sachen achten wie Anämie-Management, Antibiotikatherapie, Physio- und Atemtherapie, Delirprophylaxe, um eben für den Patienten perioperativ eine möglichst gute Situation zu schaffen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an, es sei denn, die Dana hat noch was einzuwenden.
Nee, keine Einwände.
Gut, dann Donnerstag Nachmittag, 16 Uhr, ein Konzil ist gemeldet, 70-jähriger Patient, hat eine KHK und soll eine Hüft-TEP bekommen. Wie würdest du da jetzt als erstes weiter vorgehen?
Also ich würde es erstmal genauso machen, wie du gerade gesagt hast, nämlich das OP-spezifische und patientenspezifische Risiko zu erfassen. Das Patientenrisiko ist dadurch, dass unser Patient hier jetzt über 65 Jahre alt ist und eine KHK hat, grundsätzlich schon mal erhöht. Wenn man sich die Tabelle in der Leitlinie anguckt, sieht man, dass Hüft-TEPs unter Operationen mit mittlerem Risiko fallen. Diese Tabelle übrigens, wir stellen das gleich nochmal genauer dar, ist übrigens nicht identisch mit der Tabelle zum Blutungsrisiko, die wir letztes Mal dargestellt haben. Jetzt zurück zu unserem Patienten in der Konstellation, wo sowohl OP als auch Patientenrisiko erhöht sind, muss man ein EKG schreiben, Troponin und BNP bestimmen und die funktionale Kapazität erfassen. Wie man die funktionale Kapazität erfasst oder bestimmt, hat sich jetzt mit der Leitlinie geändert. Bisher konnte man einfach sagen, kann ein Patient ohne Dyspnö 2 Etagen Treppen steigen. Das kann man in einfachen Fällen schon immer noch machen, aber eher soll man jetzt den Duke Activity Status Index verwenden. Den kann man auf den üblichen Internetseiten wie MDCalc ausrechnen. Und der hat mehrere Kategorien drin, unter anderem Selbstversorgung, also ob die Patienten sich selber anziehen können, ob sie selber essen können, was für eine Gehstrecke sie absolvieren, ob sie zum Beispiel nur innerhalb geschlossener Räume laufen können oder auch draußen oder Treppen oder ob sie auch schnell laufen können. Dann, welche Hausarbeit sie noch verrichten können, leichte, mittlere oder schwere, oder ob sie sogar Sport treiben können, leichtes oder sogar intensives Training. Wenn jetzt von den oben genannten Kategorien, also funktionale Kapazität, EKG, Troponin oder BNP, irgendwas auffällig wäre, sollte man auf jeden Fall noch eine transthorakale Echokardiographie ergänzen. Was wäre denn, wenn jetzt derselbe Patient, also auch 70 Jahre alt, bekannte KHK, eine Operation mit einem geringen Risiko bekommen soll? Sagen wir zum Beispiel eine Arthroskopie zum Meniskuseingriff.
Also bei Niedrigrisikoeingriffen und Patienten, die über 65 sind und eine nachgewiesene KHK haben, empfiehlt man keine weitere Diagnostik vor dem Eingriff. insofern die natürlich beschwerdefrei sind. Ne? Also Niedrigrisikoeingriffe, wo man die Patienten mehr oder weniger einfach durchwinken kann, sind Zahnbehandlung, dann Schilddrüsenoperation, kleine gynäkologische Operationen, auch kleine orthopädische Operationen, wie eben hier die Arthroskopie. Wichtig ist aber trotzdem, dass man nicht nur nach Aktenlage unterscheidet, sage ich mal, sondern dass man wirklich mit dem Patienten einmal spricht und eben auf so Red Flags, wie zum Beispiel instabile Angina pectoris, achtet. Sollte das alles nicht vorliegen, kann man wirklich mit gutem Gewissen und stützend auf die Leitlinie sagen, der ist OP-fähig, wir brauchen keine weitere Diagnostik.
Viele von diesen Eingriffen finden ja ambulant statt. Und das heißt an alle, die ambulant tätig sind, wahrscheinlich könnt ihr diese Eingriffe durchführen, aber eben trotzdem nicht nur unsere Bitte, sondern eine Klasse 1-Empfehlung von der Leitlinie. Man muss eine gründliche Anamnese erheben. Das müssen jetzt nicht unbedingt, man muss jetzt nicht alles abklappern, aber vielleicht zumindest so die ein oder andere offene Frage, wie geht's Ihnen sonst in der letzten Zeit? Was oder warum oder wann war der letzte Besuch beim Hausarzt oder bei der Hausärztin und eben besonderer Augenmerk auf kardiale und auch auf neurologische Symptome, die zum Beispiel auf einen stattgehabten Schlaganfall oder eine TIA hinweisen können. Und dann eben das natürlich auch veranlassen, dass eine Abklärung läuft, die dann aber eben auch möglicherweise nach der ambulanten, kleineren, nicht kardialen Operation laufen kann.
Wir waren ja jetzt gerade bei den Niedrigrisikoeingriffen. Kannst du mal erklären, woran die Leitlinie eigentlich ein geringes, mittleres und hohes Risiko festmacht?
Die macht das Risiko fest anhand des 30-Tages-Risiko für kardiovaskulären Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall. Was wären denn nach dieser Kategorie jetzt Beispiele für Operationen mit einem mittleren Risiko? Also mittleres Risiko hieße dann, dass die eben genannten Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit von 1-5% in den nächsten 30 Tagen auftreten.
Das wären zum Beispiel größere orthopädische Eingriffe, wie jetzt eben auch im ersten Fall gehabt, eine Hüft-TAP, dann Rückenmarkschirurgie, größere urologische und gynäkologische OPs, dann endovaskuläre Aneurysma-Resektionen, auch eine Splenektomie oder Hernenchirurgie und Cholezystektomien zählen zu den Eingriffen mit mittlerem Risiko. Da gibt es noch ein paar mehrere. Letztendlich mache ich es immer so, dass ich mir wirklich die Leitlinie öffne und es dann einfach schaue, in welche Kategorie der Patient kommt. Das könnt ihr euch ja auch am besten mal durchlesen. Und hohes Risiko wäre jetzt beispielsweise Aortenchirurgie, dann offene Revaskularisation bei akuten Ischämien und Amputationen von Gliedmaßen. Und auch, wenn wir jetzt urologisch nochmal sind, dann gehen wir jetzt mal zu den jüngeren Patienten. Wir haben einen jungen Patienten, 42 Jahre, sind keine kardiovaskulären Vorerkrankungen oder Risikofaktoren bekannt und der braucht jetzt eine Organtransplantation. Was machen wir?
Hier gilt, dass bei unter 45-Jährigen, selbst vor Hochrisiko-OPs, wo eine Organtransplantation darunter fällt, keine kardiale Abklärung erfolgen muss, wenn sie kardiovaskulär gesund sind. Die einzige Ausnahme sind junge Patienten mit genetischen Kardiomyopathien. Die sollten grundsätzlich vor jeder Operation ein möglichst aktuelles EKG oder Echo vorliegen haben.
Und wie wäre es dann, wenn er jetzt 10 Jahre älter, also 52 wäre?
Dann fällt er nicht in die Kategorie der unter 45, sondern der 45- bis 65-Jährigen. Und hier sind die Regeln anders. Da können OPs mit geringem und mittlerem Risiko, auch ohne kardiale Abklärung, stattfinden. Aber OPs mit hohem Risiko, da müssen die Patienten vorher abgeklärt werden, beziehungsweise sollten so ein Basis-Screening erhalten mit einer Bestimmung von Troponin und BNP und EKG. Und wenn da dann was auffällig ist, sollte ein kardiologisches Konsil gemeldet werden.
Im größeren Haus finden wir ja trotzdem, muss man ehrlicherweise sagen, eine relativ hohe Patientenanzahl dann, bei denen dann präoperativ Troponin bestimmt werden muss. Ist es wirklich so gewollt oder kann man da irgendwelche Ausnahmen machen?
Nee, das ist tatsächlich so gewollt und das ist sicherlich eine der wichtigsten Neuerungen in der neuen Leitlinie. Die Bestimmung von einem Troponin wurde in diesen Fällen nämlich zu einer Klasse 1-Empfehlung aufgewertet, für BNP zu einer 2a-Empfehlung. Untersuchungen konnten nämlich zeigen, dass die Troponin- und BNP-Werte, wenn sie erhöht waren, perioperative kardiovaskuläre Komplikationen in gewissem Maß voraussagen konnten. Beide Werte können natürlich auch erhöht sein. BNP kann durch Niereninsuffizienz, Adipositas, Alter und andere Faktoren erhöht sein. Auch Troponin kann durch Niereninsuffizienz erhöht sein, das wissen wir ja alles. Trotzdem hat es eben einen wichtigen, ja, prädiktiven Wert sozusagen. Außerdem kann natürlich, wenn der Troponinwert erhöht ist, auch anzeigen, ob in den letzten Tagen vor der Operation ein asymptomatischer Myokardinfarkt stattgefunden hat. Und der Troponinwert sollte prä- und postoperativ bestimmt werden. Postoperativ 24 Stunden und 48 Stunden nach der Operation. Der ein- bzw. 2-Stunden-Troponin-Algorithmus, den wir in unserer allerersten Kardiologik-Episode damals dargestellt haben, ist für das perioperative Risikomanagement noch nicht offiziell validiert. Also hier wirklich 24 und 48 Stunden sind die Intervalle, die man einhalten soll. Das heißt also tatsächlich, dass man jetzt viel häufiger Troponine vor Operationen bestimmen muss. Natürlich aber auf der anderen Seite auch nicht undifferenziert vor jeder Operation. Einfach gesagt, vor Operationen mit mittlerem Risiko, bei Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen oder Risikofaktoren oder über 65-Jährigen und vor Operationen mit hohem Risiko bei allen Patienten, die älter sind als 45 Jahre. Ähnlich sind übrigens auch die Empfehlungen bezüglich EKG-Schreiben. Soll eigentlich immer gemacht werden, außer bei Patienten mit eben einem niedrigen Risiko oder einer OP mit einem niedrigen Risiko. Dominik, jetzt ein anderes Beispiel, was du wahrscheinlich aus deiner klinischen Tätigkeit gut kennst. Und zwar wurde ein kardiologisches Konsil bei dir angemeldet, weil postoperativ das Troponin gemessen wurde und erhöht ist.
Also das ist ähnlich wie die Frage nach der OP-Fähigkeit bei uns, der Klassiker. Letztendlich erhöhtes Troponin bedeutet per Definition einfach, dass eine Myokardschädigung eingetreten ist. Also dass vor, während oder nach der OP, je nachdem, ob man präoperatives Troponin hat oder nicht, dass die Schädigung eingetreten ist. Wichtig ist, dass man den Patienten ausführlich untersucht, EKG macht, Echo macht und dass man eine Troponinkontrolle im Verlauf macht, also 24 Stunden und 48 Stunden postoperativ, weil die Dynamik von ganz besonderer Bedeutung ist, ob jetzt eben wirklich an einen klassischen Infarkt gedacht werden muss. Letztendlich kann man sagen, habe ich präoperativen Troponin und es ist postoperativ genauso hoch, kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es einfach eine chronische Troponinerhöhung ist. Habe ich ein akut erhöhtes Troponin, muss ich schauen, ist es kardial bedingt oder nicht kardial bedingt. Nicht kardial bedingt ist ganz häufig Sepsis, Lungenembolie oder Schlaganfall. Und kardial bedingt, finde ich jetzt so aus der Erfahrung, ist es am häufigsten eigentlich ein Typ 2 Myokardinfarkt, wo man ein Ungleichgewicht hat an Angebot und Nachfrage mit einem offensichtlichen Auslöser bei einer Hypotension und einer Anämie. Typ 1 Myokardinfarkt, an den muss ich natürlich denken, deswegen immer noch zum Troponin auch eine CK mitbestimmen. Und dann gibt es natürlich noch andere Ursachen wie Herzrhythmusstörung, tachykardisches Vorhofflimmern, postoperativ, an die man eben denken muss. Das wäre dann eigentlich auch wieder so ein Typ 2 mit Angebot-Nachfrage. Dann sind wir beim nächsten Fall wieder eher in deinem Bereich. Patient, nicht kardiale OP, hat die letzten Wochen Dyspnoe und auskultatorisch ist dem Anästhesisten ein neu aufgetretenes Herzgeräusch aufgefallen. Wie gehst du vor?
Hier ist die Antwort ja eigentlich ziemlich intuitiv. Bei einem neu aufgetretenen Herzgeräusch brauchen wir auf jeden Fall ein transthorakales Echo. Außerdem wahrscheinlich auch Troponin, BNP und EKG. Bezüglich der Empfehlungen zum Echo, also ehrlicherweise, die Leitlinie stellt verschiedene Kriterien dar, die finde ich teilweise so ein bisschen diffus, wann jetzt bei einem neu aufgetretenen Herzgeräusch ein Echo gemacht werden sollte, also zum Beispiel in Abhängigkeit davon, was für eine OP es ist oder wie symptomatisch das mutmaßliche Vizium ist. Wir finden, einfach gesagt, bei einem neu aufgetretenen Herzgeräusch, was wirklich neu aufgetreten ist und wo nicht erst in der letzten Zeit ein Echo gemacht wurde, sollte man eigentlich immer ein Echo machen. Natürlich muss jetzt ein Echo nicht vor einer ambulanten Niedrigrisiko-OP laufen. Es kann ja durchaus danach stattfinden, aber an und für sich neu aufgetretenes Herzgeräusch, Echo machen.
Und wie würdest du entscheiden, wenn du jetzt einen Patient hast, PAVK, soll eine elektive Angioplastie bekommen und er hat typische belastungsabhängige AP-Beschwerden, bekommt dann schon Echo, Wandbewegungsstörungen sind zu sehen. Was machen wir? Erst Ischämie-Diagnostik, direkt eine Choro oder ein Coronar-CT?
Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Szenario und sicherlich somit am Ende die schwierigste Entscheidung. Wir finden, dass die Empfehlungen bezüglich Ischämie-Diagnostik und kardialer Bildgebung und invasiver Diagnostik in der Leitlinie relativ vage formuliert sind. Einfach gesagt sollte man nach denselben Maßstäben entscheiden wie auch sonst beim akuten oder chronischen Koronarsyndrom. Das bedeutet, dass man auch präoperativ durchaus eine Ergometrie durchführen kann oder eine Stressechokardiographie durchführen kann. Oder wenn nötig, wie wahrscheinlich jetzt in diesem Fall mit typischen Beschwerden und neuen Kinetikstörungen, auch eine Koronarangiographie. Natürlich sollte aber auf der anderen Seite die Indikation für eine Koronarangiographie vor nicht-kardialen Operationen immer sehr gründlich überprüft werden, da dadurch die OP verzögert werden kann, vor allem nach einem Stenting, wegen der darauf folgenden Blutverdünnung. Und die Koronarangiographie trägt ja auch nochmal selber untersuchungsspezifische Risiken zum Gesamtrisiko bei. Wenn man jetzt eine Choro macht und ein Stent nötig wird, sollte man auch wie sonst Drug-Eluting-Stents verwenden. Damit müsste die nicht-kardiale OP dann, wie wir es ja auch in der letzten Episode thematisiert haben, um mindestens 3 Monate verschoben werden. Und sie muss eben auch um 3 Monate verschiebbar sein. Daher ist schlussendlich eine enge Absprache mit den operierenden Fachabteilungen unerlässlich. Wir können also nicht einfach selber Entscheidungen treffen, ob wir jetzt eine Choro machen oder nicht. Wir können nur sagen, dass sie vielleicht sehr, sehr dringend oder sehr zu empfehlen ist. Manchmal müssen auch noch komplexere Fragen beantwortet werden, zum Beispiel, ob man bekannte, noch verbliebene Stenosen, die wahrscheinlich eine High-Risk-PCI benötigen würden, vor einer Operation versorgt oder nicht. Und einfach gesagt, je komplexer die Frage, desto enger sollte die Absprache mit den operierenden Fachabteilungen sein.
Und wie wäre es jetzt, wenn der Patient eine Notfalloperation hätte?
Ja, bei Notfalloperationen kann oder ist natürlich vorher nicht immer oder in den seltensten Fällen eine kardiologische Beurteilung möglich. Was man dann aber gewährleisten muss, ist zumindest eine engmaschige postoperative Nachsorge und gegebenenfalls auch eine kardiale Optimierung im weiteren Verlauf.
Okay, und jetzt nochmal zurück zu den elektiven OPs. Da gibt es ja neben der Basisbeurteilung, die vor elektiven OPs immer laufen soll, wie Anamnese, Auskultation, Beurteilung der Leistungsfähigkeit, allgemeine Empfehlungen, was man beachten muss. Was ist denn das?
Das sind ein paar wirklich wichtige Punkte, die auch alle in der Leitlinie entsprechend betont werden. Zum Beispiel sollen kardiovaskuläre Risikofaktoren bestimmt und optimiert werden und es soll auch darüber aufgeklärt werden. Das heißt, idealerweise sollen die Patienten 4 Wochen vor einer nicht-kardialen Operation mit dem Rauchen aufhören. Nachweislich reduziert das perioperative Komplikationen und Sterblichkeit. Und eben den Patienten darüber aufklären, den Patienten auch in Entscheidungen einbinden, Fragen klären, auf Bedenken eingehen. Und wenn wir uns jetzt ohnehin schon die Mühe machen, ein fundiertes Konsil zu schreiben, soll auch darauf geachtet werden, dass die kardiologischen Empfehlungen schlussendlich im Entlassbrief landen. Was die Leitlinie auch wirklich sehr, sehr stark unterstreicht, ist die Optimierung der medikamentösen Therapie mit einer Klasse 1-Empfehlung. Das bedeutet, gehen wir die Substanzklassen mal durch, bei Statinen, sobald eine Indikation für eine Statintherapie besteht, sollte man Statine auch perioperativ beginnen. Man könnte jetzt ja denken, okay, Statine präoperativ beginnen, CK-Erhöhung können die doch machen, das ist doch bestimmt nicht so gut vor einer OP. Nee, das stimmt nicht, sondern tatsächlich, es ist empfohlen, wenn eine Indikation für eine Statintherapie besteht, sollte man sie einleiten. Auch Beta-Blocker sollten präoperativ begonnen werden, wenn Risikofaktoren für einen Myokardinfarkt oder für eine ischämische Herzerkrankung bestehen, zum Beispiel auch eine Niereninsuffizienz oder eine Diabetes. Oder ein Diabetes sollten mindestens 2 Risikofaktoren bestehen, sagt man so für eine KHK oder eine ischämische Kardiomyopathie. Wenn man bei einem Patienten, der eine KHK hat oder eine ischämische Kardiomyopathie hat, feststellt, dass er oder sie keinen Beta-Blocker in der Medikation hat, sollte man sich fragen, warum? Gab es zum Beispiel mal Nebenwirkungen, die zum Absetzen geführt haben, oder gibt es Kontraindikationen? Aber wenn das nicht der Fall ist, sollte man niederschwellig einbeginnen. Zielherzfrequenz mit Beta-Blocker 60 bis 70 pro Minute, Zielblutdruck über 100 mm Hg systolisch. Bei den Inhibitoren des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems gibt es nicht ganz so klare Empfehlungen. Auf der einen Seite können diese ja perioperative Hypotonien auslösen und das sollte man versuchen zu vermeiden. Auf der anderen Seite sollte man bei einem Patienten, der eine Herzinsuffizienz hat, gerade diese Medikamente sicher nicht unbedingt perioperativ absetzen.
Und ganz kurz mal, bei Hypotonie muss man da nicht auch Beta-Blocker noch pausieren?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist irgendwie, ich sag mal, ein Irrglaube, der sich immer noch hält. Aber eigentlich machen Beta-Blocker keine tatsächlichen Hypotonien.
Deswegen sind sie ja ehrlicherweise auch in der Leitlinie arterielle Hypertonie nicht als Mittel der ersten Wahl jetzt mehr angegeben.
Genau. Bei den Diuretika sind die Empfehlungen wieder ein bisschen eindeutiger. Da heißt es einfach, die soll man am OP-Tag selber pausieren. Und es gibt jetzt auch eine klare Empfehlung zu SGLT2-Inhibitoren. Und zwar sollen diese mindestens 3 Tage vor der nichtkardialen Operation unterbrochen werden, wenn die Operation ein mittleres oder hohes OP-Risiko bedeutet. Bezüglich Herzinsuffizienz ist besonders auf eine optimale medikamentöse leitliniengerechte Therapie zu achten, außerdem auf Volumenmanagement, weil perioperativ häufig mehr Volumenbedarf besteht, auf der anderen Seite auch manchmal zu viel Volumen gegeben wird. Daher ruhig postoperativ bei Herzinsuffizienzpatienten engmaschig auf Volumenstatus achten, also sowohl klinisch Hauttorgor, Ödeme, aber eben auch mit Untersuchung Volumensono oder mal Kreatinin oder Transaminasen bestimmen, um die Organperfusion im Blick zu halten. Und bezüglich Hypertonie, das ist auch wirklich wichtig, dass vor einer nicht kardialen Operation der Blutdruck nicht völlig außer Kontrolle ist. Das heißt, bei Blutdruckwerten von größer gleich 180 mm Hg systolisch oder 110 mm Hg diastolisch sollte man den Eingriff auch aufschieben, bis der Blutdruck wieder unter Kontrolle ist, ausgenommen natürlich Notfalloperationen. Auf der anderen Seite sollten perioperative Blutdruckschwankungen, die zu stark ausfallen, und Hypotonien vermieden werden. So, zu guter Letzt wollen wir jetzt noch auf das Thema Vizien vor nicht-kardialen Operationen zu sprechen kommen. Was muss man da denn wissen?
Also erstmal muss man wissen, dass bei Herzklappenerkrankungen das Risiko für eine perioperative kardiovaskuläre Komplikation bei einem nicht-kardialen chirurgischen Eingriff eigentlich per se erhöht ist. Vor allem bei einer Aortenklappenstenose und Mitralklappenstenose ist es so, weil die einfach sehr schnell dekompensieren können. Man bekommt ja perioperativ häufig viel Flüssigkeit und dann kommt das ganze System immer relativ schnell ins Schwanken. Also deswegen immer ein TTE, wenn man ein Vizium hört, was vorher noch nicht bekannt ist. Und auch wenn man weiß, der hat ein Vizium, aber die letzte Kontrolle war irgendwie vor 3 Jahren. Im Allgemeinen kann man sich für die meisten Vizien merken, dass, wenn eine OP-Indikation besteht, zum Beispiel eine symptomatische Aortenklappeninsuffizienz oder eine asymptomatische Aortenklappeninsuffizienz, wenn wir eine LV-Dilatation haben, dass das Vizium vor der nicht-kardialen Operation operiert werden sollte. Da muss man natürlich immer bedenken, wenn das ein elektiver Eingriff ist. Wenn es jetzt eine Notfall-OP ist, dann muss man es anders bewerten. Im klinischen Alltag begegnet einem am häufigsten ja die Aortenklappenstenose. Wie gehen wir da genau vor?
Also bei der schweren Aortenklappenstenose hat die Leitlinie einen Algorithmus. Der sieht ein bisschen kompliziert aus, aber wir können den einmal in Ruhe durchsprechen. Erstens, wenn ihr eine Aortenklappenstenose 3. Grades habt, zuerst klinische Untersuchung, Troponin, BNP, EKG, TTE, TEE. Zweitens, medikamentöse Therapie. Und drittens, jetzt die erste Frage, die man sich stellen muss, ist die Aortenklappenstenose symptomatisch oder asymptomatisch? Wenn wir jetzt eine symptomatische, schwergradige Aortenklappenstenose haben, ist die nächste Frage nach dem Risiko der nicht-kardialen Operation. Wenn es eine OP mit einem niedrigen Risiko ist und der Patient jetzt auch ansonsten kein sehr hohes patientenspezifisches Risiko mitbringt, also nicht sehr alt ist oder nicht gebrechlich ist, dann kann die OP mit niedrigem Risiko wahrscheinlich laufen, trotz der symptomatischen AS3. Wenn unser Patient mit einer symptomatischen, hochgradigen Aortenklappenstenose aber eine nicht-kardiale Operation mit einem mittleren oder hohen OP-Risiko bekommen soll, kann man diese natürlich nicht ohne weiteres einfach freigeben. Da sollte dann zuerst ein Aortenklappenersatz stattfinden, operativ oder mittels TAVI. Wenn der Patient selbst für eine TAVI nicht fit genug scheint oder wenn ein klinisches Szenario besteht, dass die nicht-kardiale Operation wirklich hochdringlich ist wo jetzt vorher keiner Aortenklappenersatz durchgeführt werden kann aus zeitlichen Gründen, würde einem die Leitlinie prinzipiell noch die Möglichkeit von einer Ballonangioplastie zugestehen. Zugegebenermaßen ist es wahrscheinlich eher eine theoretische als eine praktische Möglichkeit. Ballonangioplastien, die also sozusagen als schnelle Abhilfe, werden heutzutage kaum noch gemacht und sind auch relativ risikobehaftet. Eher sollte man sich ja wahrscheinlich fragen, ob ein Patient, der nicht mal fit genug ist für eine TAVI, fit genug ist für eine OP, also eine nicht-kardiale OP mit mittlerem oder hohem Risiko. Das heißt, diese Option von einer Ballonangioplastie bleibt wahrscheinlich letztendlich wirklich nur für Einzelfälle. Und auch wenn die Leitlinie es nennt, sollte es in unseren Augen mit äußerster Vorsicht als indiziert betrachtet werden. Jetzt zurück zu der Frage, ist die Aortenklappenstenose symptomatisch oder asymptomatisch? Wenn wir beantworten würden, diese Frage mit die Aortenklappenstenose ist asymptomatisch, dann ist die nächste Frage, wie ist die LV-Funktion? Die Frage zielt ja darauf ab, um herauszufinden, ob eine OP-Indikation für die asymptomatische Aortenklappenstenose besteht. Also das ist das, was Dominik eben gesagt hat. Und asymptomatische schwergradige Aortenklappenstenosen sind ja oder haben ja eine OP-Indikation, wenn sie eine LV-Dysfunktion haben, also wenn die LV-EF unter 50% beträgt. Und wenn die EF über 50% beträgt, haben sie nur in Einzelfällen eine OP-Indikation. Das heißt, wenn ich jetzt eine schwergradige asymptomatische Aortenklappenstenose mit LV-Dysfunktion habe, LVEF unter 50%, dann könnten OPs mit niedrigem und mittlerem Risiko, nicht kardiale OPs, im Prinzip ohne weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Bei OPs mit hohem Risiko sollte aber teamintern evaluiert werden, ob diese Patienten dann nicht zuerst einen Aortenklappenersatz bekommen und später im Anschluss ihre nicht kardiale Operation. Bei Patienten mit einer schweren asymptomatischen Aortenklappenstenose ohne LV-Dysfunktion, also LVEF über 50%, besteht ja in aller Regel keine OP-Indikation für die Aortenklappe. Das heißt, hier könnten prinzipiell auch nicht kardiale Operationen mit hohem Risiko durchgeführt werden. Wohlgemerkt lässt diese Empfehlung eigentlich außer Acht, dass auch diese Patienten, die eben eine EF über 50% haben, in Einzelfällen durchaus auch eine OP-Indikation haben können, zum Beispiel wenn sie schwerstgradige Stenosen haben, also eine Vmax über 5 Meter pro Sekunde oder wenn im CT eine sehr hohe Kalklast zur Darstellung kommt. Trotzdem kann man sich natürlich der Einfachheit halber merken, dass eben die Patienten, die keine OP-Indikation haben, weil sie asymptomatisch sind und die EF über 50% ist, prinzipiell jede nicht kardiale Operation bekommen können, auch wenn diese mit hohem Risiko behaftet ist. Natürlich muss man dann umso mehr auf eine engmaschige postoperative kardiale Überwachung achten. So, damit sind wir jetzt auch wirklich durch. Zugegebenermaßen, das Thema mag ja erstmal so ein bisschen fad erscheinen, aber es ist halt klinisch wirklich wichtig und wir alle werden als Kardiologen und Kardiologinnen früher oder später mit solchen Aufgaben konfrontiert und werden solche Konsile bekommen. Und deshalb finden wir, ist es umso wichtiger wirklich, dass man dann die Empfehlungen auch mit gutem fundierten Wissen macht.
Dann bleibt uns gewogen, macht's gut, folgt uns auf Facebook und Instagram.
Und bis zum nächsten Mal.